NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Erste Krawalle. Der Castor ist auf dem Weg nach Gorleben. Mehr neue Schulden. Der Bundestag verabschiedet den Haushalt 2012, dazu auch der Kommentar. Wechsel nach Karlsruhe. Peter Müller wird Verfassungsrichter. Parteitag in Kiel. Die Grünen suchen nach Antworten auf die Finanzkrise. Ultimatum an Syrien abgelaufen. Die Arabische Liga zögert mit weiteren Sanktionen und mehr Tierschutz in der Manege. Der Bundesrat will exotische Tiere im Zirkus verbieten. Und wir beginnen im Wendland. Dort wartet man schon auf den Castor-Transport. Polizisten auf der einen und Demonstranten auf der anderen Seite. Der Zug mit dem Atommüll aus La Hague hat heute Vormittag bei Saarbrücken die deutsch-französische Grenze passiert. Bei Neunkirchen im Saarland gab es dann wegen eines Lokwechsels einen stundenlangen Zwischenstopp. Inzwischen rollt der Zug wieder durch die Republik Richtung Nordosten, Richtung Gorleben. Die Stimmung im Wendland ist angespannt. Obwohl der Transport noch weit entfernt ist, kam es dort, wie Andreas Barnickel berichtet, zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Atomkraftgegnern.
In einem Waldgebiet bei Harlingen, nähe der Bahnstrecke zum Verladebahnhof in Dannenberg, setzten Demonstranten zwei Polizeiwagen in Brand, bestätigte Polizeisprecher Markus Scharf.
Wir können als Polizei bestätigen, dass zwei Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt wurden, einer davon in Leitstade. Wie es dazu kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob mit Molotow-Cocktails oder Pyrotechnik gearbeitet wurde. Das wird derzeit noch recherchiert.
Mit Hubschraubern seien Polizeikräfte zu dem Einsatzort geflogen worden. Außerdem hätten Demonstranten wie in den Vorjahren versucht, Steine aus dem Gleisbett zu entfernen. Polizeisprecher Scharf.
Es wurde bereits auch geschottert, wie man das nennt, also versucht, den Schotter aus dem Gleisbett zu befördern im Bereich der Görde. Das ist so. Wir sehen das also sehr kritisch, weil es sich dabei um eine Straftat handelt und die Polizei ist dagegen auch vorgegangen.
Den ganzen Tag über kam es entlang der Bahnstrecke zu kleineren Scharmützeln zwischen Demonstranten und der Polizei. Nach Angaben der Atomkraftgegner wurden Platzverweise erteilt, Fahrzeuge akribisch untersucht. Bei Leitstade, in den vergangenen Jahren schon häufiger Brennpunkt bei Protestaktionen, seien Wasserwerfer aufgefahren worden. Während die Deutsche Polizeigewerkschaft das bisherige Verhalten der Einsatzkräfte als richtig bezeichnete, forderte die Bürgerinitiative in Lüchow-Dannenberg ein besonneneres Vorgehen der Polizei, so deren Sprecherin Kerstin Rudeck.
Es steht uns gerade ein Castor-Transport ins Haus mit hochradioaktivem Müll. Wir Menschen haben ein Recht, frei und wahrnehmbar zu demonstrieren. Das möchten wir hier nochmal unterstreichen. Wir möchten also, dass nicht wir an die Seite verwiesen werden, sondern am Ort des Geschehens eine Bestätigung erhalten, unser demokratisch verbrieftes Recht auf Versammlungsfreiheit geschützt wahrnehmen zu können.
Unterdessen hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace die Bundesregierung heute aufgefordert, den Castor-Transport sofort zu stoppen. Greenpeace-Atomexperte Matthias Edler ist überzeugt, dass das Zwischenlager in Gorleben nicht sicher vor einem Terroranschlag sei.
Wie kann ich 11 Castor-Behälter, die 44-fach so viel Radioaktivität enthalten, wie in Fukushima freigesetzt wurde, wie kann ich diese 11 Castor-Behälter ungeschützt auf eine Reise quer durch Frankreich und quer durch die ganze Republik schicken, wenn ich mir nicht mal sicher bin, dass die Zwischenlager, in die sie gebracht werden sollen, überhaupt sicher sind?
Der Zug mit den 11 Spezialbehältern wird am Wochenende im Wendland erwartet. Die Demonstranten haben für die kommenden Tage weitere Aktionen und eine Großdemonstration am morgigen Sonnabend angekündigt.
Deutschland wird auch im kommenden Jahr mehr Schulden machen, trotz aller Beteuerungen aus der Politik, wie wichtig doch gerade in diesen Zeiten das Sparen sei. Ausgaben von über 300 Milliarden Euro, davon neue Schulden in Höhe von 26 Milliarden Euro. Das ist in dürren Zahlen der Kern des Haushaltes für 2012. Nach 4 Tagen Debatte hat der Bundestag heute diesen Haushalt verabschiedet. Aus Berlin berichtet Carsten Schabowski.
Schon die ganze Woche lang wurde über die 20 verschiedenen Etats diskutiert. Am Mittag wurde der Bundeshaushalt beschlossen, mit der dritten Lesung und vor allem mit den Stimmen der Regierungskoalition. Klar, zunächst betonte Bundesfinanzminister Schäuble.
Ich glaube, wir haben eine gute, große Arbeit gemacht.
Und dann kam er auch gleich vom Applaus einer Regierungskoalition zu den Buhrufen aus der Opposition und erklärte sich.
Wir sind die Wachstumslokomotive. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit Ende 1991. Wir haben die höchste Beschäftigung seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Wir haben die niederste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Das sind alles Erfolge. Aber meine Damen und Herren, es macht doch keinen Sinn, dem Land, den Menschen in unserem Lande eine völlig andere Wirklichkeit vorreden zu wollen.
Die Wirklichkeit der Opposition, Schuldenabbau, davon stehe im 2000 Seiten dicken Haushalt zum Beispiel nicht viel. Deutschland wird sich zwar weniger Geld leihen müssen als angenommen, trotzdem die Steuereinnahmen seien auf Rekordniveau und trotzdem habe es die Koalition nicht geschafft, die Neuverschuldung im gleichen Maße zu senken, sagt zum Beispiel Tobias Lindner von den Grünen. Deutschland zwinge alle zum Sparen, nur sich selber nicht.
Es ist ein und dieselbe Regierung, die immer wieder harte Sparmaßnahmen von Ländern wie Griechenland und Portugal fordert und auf der anderen Seite quasi als letzter Rettungsschirm für die FDP Steuersenkungen auf Pump betreibt.
Der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Carsten Schneider, ergänzte:
Sie erzählen, Sie wollen sparen, Sie tun das Gegenteil. Außer einem einzigen Etat, das ist der von Arbeit und Soziales. Da, wo es um die Schwächsten geht, das sparen Sie, das gestehe ich Ihnen zu. Bei allen anderen Haushalten gibt es mehr Geld.
Stimmt nicht, sagen Union und die FDP. Die Streichungen zum Beispiel in Sachen Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen seien nötig. Die Budgetsanierung im Sinne der gesetzlich verankerten Schuldenbremse ab 2016 sei voll im Plan. Man könnte eigentlich noch viel mehr ausgeben. Und überhaupt, die Opposition, vor allem die SPD, wisse doch eigentlich gar nicht, was Sparen ist, erklärte Otto Fricke von der FDP.
Das Sparen der SPD läuft nicht darüber, dass man weniger ausgibt, sondern das Sparen der SPD geht darüber, dass man ihnen als Bürger, indem sie an allen Stellen irgendwo die Steuern erhöhen. Für uns gehört erwirtschaftetes Geld erst einmal dem Bürger und der Staat muss begründen, warum er es wegnimmt. Und das ist ein komplett unterschiedlicher Weg.
Fazit, ein Haushalt, viele Meinungen. Fest steht, dass der Bund im kommenden Jahr insgesamt über 306 Milliarden Euro ausgeben darf.
Carsten Schabowski berichtete. Wir sparen aber eben wachstumsfreundlich, sagt die Bundesregierung. Der Haushalt sei ein Dokument des Versagens, weil trotz des Wachstums neue Schulden gemacht würden, kritisiert dagegen die Opposition. Wird genügend gespart beim Haushalt für das kommende Jahr? Der Kommentar dazu von Dietmar Riemer.
Im politischen Nachlass des früheren Berliner Finanzsenators Thilo Sarrazin findet sich die hübsche wie zutreffende Bemerkung: Wir sind nicht arm, wir geben nur zu viel aus. Damit wäre auch der Bundeshaushalt 2012 hinreichend auf den Begriff gebracht. Ein wirklicher Sparhaushalt ist das nun gerade nicht, was uns die Koalition da vorlegt. Sie behauptet es auch nicht wirklich. Der Druck der Verhältnisse ist auch nicht so hoch, dass ein rigides Sparprogramm für Deutschland durchgezogen werden müsste. Wichtiger als die aktuellen Daten des Bundeshaushalts 2012 ist jedoch die Richtung, die die Bundesfinanzen in den nächsten Jahren nehmen. Und diese Richtung stimmt, denn die mittelfristige Finanzplanung des Bundes entspricht Schrittchen für Schrittchen den Bedingungen der langsam zupackenden Schuldenbremse. Ziel der Operation ist es, 2016 mit einer Neuverschuldung von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts auszukommen. Dass es Schrittchen sind und keine Schritte, liegt an einer übervorsichtigen Finanzplanung Schäubles bei der Neuverschuldung. Er lässt sich vom Parlament für das nächste Jahr 26 Milliarden Euro Kredit genehmigen. Das sind 4 Milliarden mehr, als er in diesem Jahr tatsächlich braucht. Die Erfahrung der Haushaltsjahre 2010 und 2011 lehrt jedoch, dass der tatsächliche Kreditbedarf weit unter den Planungsdaten landete. Und deshalb ist die Annahme, dass Schäuble 2012 sichtbar unter 20 Milliarden landet, eine berechtigte Größe. Der Vorwurf der SPD-Opposition, Schäuble mache trotz sprudelnder Steuerquellen 2012 mehr Schulden als 2011, geht deshalb ins Leere und wird auch nicht ernsthaft, sondern nur des schönen Effekts wegen erhoben. Die Risiken und Nebenwirkungen für die Bundesfinanzen liegen woanders, im Schattenreich der Bürgschaftsverpflichtungen und in der Zinsentwicklung. Etwa 40 Milliarden muss der Bund im nächsten Jahr für den Kapitaldienst aufbringen. Das ist bereits der zweithöchste Posten im Haushalt nach dem Sozialetat mit 126 Milliarden. Deutschland lebt derzeit mit einmalig niedrigen Zinsen für seine Staatsanleihen bei ca. 2,1% mit 10-jähriger Laufzeit. So schön wird's nicht mehr lange bleiben, denn die Käufer solcher Staatspapiere wollen mehr sehen, weil die Bundesrepublik nun eingetragenes Mitglied im Euro-Haftungsclub ist. Höhere Zinsen für Bundesanleihen und die gestiegenen Fälligkeitsrisiken deutscher Bürgschaftszusagen können 2012 die Überraschungen des Jahres werden.
Dietmar Riemer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland stehen vor einem Scherbenhaufen nach der Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle aus Thüringen. Mit Hochdruck arbeitet nun unter anderem der Generalbundesanwalt daran, die Morde aufzuklären und das Unterstützerumfeld auszuleuchten. Mit der moralischen Aufarbeitung dieser Verbrechen hat sich heute der Bundesrat befasst. Wie schon der Bundestag zuvor hat jetzt auch die Länderkammer der Opfer gedacht und den Angehörigen das Mitgefühl ausgesprochen. Aus Berlin Georg Schwarte.
Die Mitglieder des Bundesrates erhoben sich von ihren Plätzen. Horst Seehofer, der Bundesratspräsident, sprach für alle Länder, als er den Kampf gegen rechts im Bundesrat beschwor.
Wir sind bestürzt, dass nach den Gräueln der nationalsozialistischen Herrschaft die Schande rechtsextremen Terrors in Deutschland noch möglich ist.
Mit einer Entschließung des Bundesrates wollten auch die Länder ein Zeichen setzen. Und Horst Seehofer wandte sich dann direkt an alle Angehörigen und Opfer der neonazistischen Terrorserie.
Zugleich bedauern wir zutiefst, dass diese Taten nicht verhindert werden konnten und Opfer und Angehörige unberechtigten Verdächtigungen ausgesetzt waren.
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sowie Antisemitismus hätten, so Seehofer, in diesem Lande keinen Millimeter Platz. Wir alle, so Seehofer, weiter seien aufgefordert, schon im Ansatz zu verhindern, dass sich Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft ausbreite. So sei es die Aufgabe aller, die Rechte jedes Einzelnen an jedem Ort in Deutschland zu schützen, mit aller Konsequenz, die der Rechtsstaat aufbiete.
Wir werden alles unternehmen, um solche Terrorakte künftig zu verhindern. Wir werden dazu die Arbeit der Sicherheitsbehörden im Bund und in den Ländern überprüfen. Vollständige Aufklärung ist das Gebot der Stunde. Konsequenzen werden folgen müssen. Das gilt auch für die Frage des NPD-Verbots.
Über die politischen Konsequenzen streitet sich derweil das politische Berlin. Die Grünen wollen weiter einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die Union lehnt das bisher ab. Der Vorsitzende des Innenausschusses Bosbach sagte, ein Untersuchungsausschuss sei nur sinnvoll, wenn erkennbare Fehler der Bundesbehörden deutlich würden. Das aber sei bisher noch nicht der Fall. Nach einer Umfrage des ARD-Morgenmagazins votiert derzeit jeder zweite Deutsche für ein NPD-Verbot. Auch darüber streiten sie. Keinen Streit aber gab es im Bundesrat über die Entschließung gegen rechts. Horst Seehofer mit dem Abstimmungsergebnis.
Der Bundesrat hat damit die Entschließung einstimmig gefasst.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland bescheinigt der Politik jedenfalls Glaubwürdigkeit im Kampf gegen rechts. Man spüre, dass der Schock allen in die Glieder gefahren sei, so der Zentralratsvorsitzende Graumann. Jetzt müsse der Konsens innerhalb der gesamten Gesellschaft folgen. Nötig, so Graumann, sei ein Klima, in dem Rechtsextremisten spürten, dass sie geächtet seien. Graumann forderte zudem erneut ein NPD-Verbot, das allerdings nur der Anfang einer umfassenden Bekämpfung des Rechtsextremismus sein könne.
Ein Bericht war das von Georg Schwarte. 4 Jahrzehnte hat Peter Müller Politik gemacht für die CDU, zuletzt als Ministerpräsident im Saarland. Jetzt geht er als Bundesverfassungsrichter nach Karlsruhe. Zwar gab es in der SPD bis zuletzt Bedenken, Müller fehle es an fachlicher Eignung. Außerdem mache ein Wechsel aus der Parteipolitik direkt ins Richteramt das Verfassungsgericht angreifbar. Dennoch bekam Müller heute die nötigen Stimmen. Der Bundesrat wählte ihn und eine weitere Kandidatin heute einstimmig zu neuen Mitgliedern des Bundesverfassungsgerichts. Aus Berlin Arne Meyer.
Es war heute früh um kurz nach 9:30, als Bayerns Regierungschef Horst Seehofer im Bundesrat den Tagesordnungspunkt 59 aufrief. Ein alles andere als normaler. Schließlich ging damit eine seit Monaten laufende, größtenteils kontroverse Personaldebatte zu Ende.
Wahl von Richtern des Bundesverfassungsgerichts. In der Ihnen hierzu vorliegenden Drucksache schlägt die zur Vorbereitung der Wahl eingesetzte Kommission vor. Frau Dr. Sibylle Kessal-Wulff und Herrn Peter Müller als Nachfolger für die Bundesverfassungsrichter Professor Rudolf Mellinghoff und Professor Udo Di Fabio.
Wahlvorschlag 2 hat dabei die Gemüter besonders erhitzt. Peter Müller, bis vor wenigen Monaten CDU-Ministerpräsident im Saarland, als Kandidat für die Nachfolge von Udo Di Fabio, der im Dezember nach 12 Jahren Richtertätigkeit am Bundesverfassungsgericht ausscheidet. Bis unmittelbar vor Bundesratssitzungsbeginn hatten Union und SPD über diese Entscheidung gerungen. Einerseits, weil Müller gefühlt gerade erst sein politisches Amt aufgegeben hat. Andererseits bemängelten die Kritiker, Müller verfüge möglicherweise nicht über den nötigen nötigen juristischen Sachverstand. Trotzdem wählte der Bundesrat Müller am Ende einstimmig zum Bundesverfassungsrichter. Zu den ersten Gratulanten gehörte Müllers Nachfolgerin in der Staatskanzlei von Saarbrücken, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Als saarländische Ministerpräsidentin freue ich mich sehr darüber, dass ein Saarländer ein so hervorragendes Amt als Richter am Bundesverfassungsgericht erreicht hat.
Aber nicht nur Peter Müller kann nach Karlsruhe wechseln, sondern auch Sibylle Kessal-Wulff. Sie folgt auf Rudolf Mellinghoff, der Ende Oktober als Präsident zum Bundesfinanzhof gewechselt ist. Kessal-Wulff sitzt momentan dem 4. Zivilsenat am Bundesgerichtshof vor.
Die Grünen wollen zurück an die Regierung. Die Bundestagswahl 2013 soll grüne Politiker wieder in Ministerämter bringen. Doch dafür muss erstmal die inhaltliche Basis gelegt werden. Bei einem Parteitag in Kiel beraten die Grünen ab heute über ihre Antworten auf wichtige gesellschaftliche Fragen. Von der Finanzpolitik bis zur Euro-Krise, höhere Steuern, eine Vermögensabgabe, Euro-Bonds, eine Schuldenbremse für Banken. Über all dies und natürlich auch über den Atommülltransport nach Gorleben wird in Kiel debattiert. Von dort berichtet Anja Günther.
Antworten geben auf die aktuellen Krisen dieser Zeit, das wollen die Grünen auf ihrem Parteitag. Die Finanzkrise beschäftigt alle derzeit am meisten, also geht es in Kiel auch mit der Europadebatte los. Die Grünen wollen beweisen, dass sie bessere Lösungen parat haben als die schwarz-gelbe Bundesregierung, Parteichef Cem Özdemir.
Wir wollen insbesondere in der Europadebatte einen klaren Akzent setzen, dass für uns der Rückzug auf die nationale Scholle keine Alternative ist, sondern wir sehen die Lösung unserer Probleme in mehr Europa.
Mehr Europa wollen die Grünen, das heißt mehr Kompetenzen für Brüssel, ein stärkeres EU-Parlament und eine stärkere Kommission. Sie fordern eine Finanztransaktionssteuer, eine Schuldenbremse für Banken und die Einführung von Eurobonds, also gemeinsame europäische Staatsanleihen. Ein Vorschlag, den die Kanzlerin bisher vehement ablehnt, was Özdemir wiederum Sorgen bereitet.
Frau Merkel wartet und wartet und wartet und zwischenzeitlich verschärft sich die Krise an den Märkten.
Fast 900 Delegierte sind nach Kiel gekommen, obwohl viele von ihnen in Gedanken möglicherweise ganz woanders sind. Im Wendland nämlich beim Castortransport. Vor allem der Kreisverband Lüchow-Dannenberg ärgert sich über den unglücklichen Parteitagstermin. Keine Sorge, meint Özdemirs Co-Vorsitzende Claudia Roth, wir haben den Castortransport Richtung Gorleben im Blick.
Liebe Atomkraftgegner und Gegnerinnen, haltet uns schon mal die Schienen warm. Viele von uns sind schon da und viele von uns werden am Sonntag von Kiel aus ins Wendland reisen. Und dann werden wir ganz laut eine ergebnisoffene Suche, eine bundesweite Endlagersuche fordern.
Für Empörung sorgt eine Äußerung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Er findet, dass der Protest in Gorleben jetzt nicht mehr viel Sinn macht. Schließlich sei der Atomausstieg beschlossene Sache. Rebecca Harms, grüne Europapolitikerin aus Niedersachsen, spricht von einer vermessenen Intervention Kretschmanns.
Niemand würde auf die Idee kommen, von Niedersachsen aus den Gegnern von Stuttgart 21 Vorschriften zu machen, wann es angesagt ist, zu demonstrieren und wann nicht.
Viele Delegierte werden am Sonntag von Kiel aus direkt ins Wendland fahren. Bis dahin gilt für die Grünen auf dem Parteitag, sich thematisch auf die Bundestagswahl 2013 einzustimmen und dabei den Rückenwind des erfolgreichen Landtagswahljahres zu nutzen.
Wir hoffen, dass dieser Parteitag auch dazu beiträgt, nicht nur ein Meilenstein zu sein, was unsere Programmatik für 2013 im Bund angeht, wo wir ja nicht nur einen Regierungs-, sondern einen Politikwechsel wollen, sondern dass es auch ein guter Auftakt wird für die Wahl in Schleswig-Holstein im Mai.
Das Problem der Grünen, in den Umfragen geht es abwärts und im Bund haben sie keine klare Machtoption. Auch wenn die inhaltlichen Schnittmengen mit der SPD am größten sind, für die Mehrheit würde es derzeit nicht reichen. Also bleibt den Grünen derzeit nur, ihre Eigenständigkeit zu betonen.
Die Forderung der Arabischen Liga an Syrien war klar und deutlich. Bis heute Mittag sollte das Assad-Regime versprechen, die Gewalt gegen die Opposition im Land zu beenden und unabhängige Beobachter zuzulassen. Andernfalls drohten Sanktionen. Doch Assad hat das offenbar wenig beeindruckt. Das Ultimatum ist abgelaufen und die Gewalt geht weiter. Ulrich Leithold.
Assad führt die Arabische Liga vor und mauert sich gleichzeitig weiter ein. Eine angeblich letzte Frist der Arabischen Liga lässt er am Mittag verstreichen. Das Staatenbündnis reagiert, aber nicht durch Inkraftsetzen angedrohter Sanktionen, sondern wieder mal mit Fristverlängerung. Aufschub bis Mitternacht, vorerst. Syrien brauche, so ein Liga-Vertreter, mehr Informationen. Dabei ist längst klar, was die arabischen Brüder von Assad wollen. Sofortigen Stopp Stopp der Gewalt gegen sein Volk, Rückzug aller Truppen, Freilassung der Gefangenen und Zulassung ausländischer Beobachter und Journalisten. Anderenfalls würden arabische Sanktionen fällig. Einstellung des Flugverkehrs mit Syrien, keine Geschäfte mit der Staatsbank, Konten und Reisesperren. Während Assad seine Nachbarn in Nahost an der Nase herumführt, sterben im Land Menschen. Inzwischen wohl mehr als die UNO bestätigten 3.500. Die Opposition zählt gestern und heute über 50 Opfer, viele Soldaten und Deserteure dabei. Der Widerstand gegen Assad wird gewalttätiger. Immer lauter Rufe nach Intervention, meist noch aus dem Exil, wie von Ashraf al-Mogdad. Assad kann nur militärisch beseitigt werden, mit Gewalt oder zumindest mit unmissverständlichen Drohungen. Die Türkei, einst enger Freund und wichtigster Handelspartner Syriens, scheint am ehesten zu Militäraktionen bereit. Ihr Außenminister verspricht Null Toleranz für den Nachbarn, will die Arabische Liga flankieren, ohne deutlicher zu werden. Assad bleiben mächtige Freunde, die sich auch heute wieder vor ihn stellen. Russland und China, Vetomächte in der UNO. Zusammen mit Brasilien, Indien und Südafrika warnen sie vor einer Intervention. Auch lückenlose arabische Sanktionen gegen Syrien umgeben Fragezeichen. Assads Wirtschaftsminister zweifelt nicht zu Unrecht an der Bereitschaft aller Liga-Mitglieder. Libanon lehnt bereits ab, Irak lässt sein Nein erkennen. Vorerst also bleibt die syrische Opposition, die fremde Militäraktionen mehrheitlich ablehnt, auf sich selbst gestellt.
Haben Sicherheitskräfte in Ägypten Giftgas gegen Demonstranten eingesetzt? Nach mehreren Todesfällen prüft jetzt die Justiz in Kairo entsprechende Vorwürfe. Dabei gehen die Proteste gegen den Militärrat weiter. Auch heute versammelten sich wieder Tausende von Menschen, unter anderem auf dem Tahrirplatz. Aus Kairo, Peter Steffe.
Über Kairos Innenstadt kreiste am Nachmittag ein Militärhubschrauber. Beobachtet werden zwei Demonstrationen. Eine findet auf dem Tahrirplatz statt, die andere im Stadtteil Abbasiyah, rund 6 Kilometer davon entfernt. Dort haben sich tausende Anhänger des obersten Militärrats versammelt. Sie skandieren, Armee und Volk sind eine Hand. Die Stimmung ist aufgeheizt. Der Militärrat und die Armee haben alle Forderungen erfüllt. Die haben Minister ausgetauscht. Sie selbst werden ihren Platz im April oder Mai räumen, sich zurückziehen. Was wollen die noch mehr? Alle Ägypter sollten vereint sein. Mit die ist die Demokratiebewegung gemeint und deren Forderungen. Rückzug von Marschall Tantawi und dem Militärrat. Übergabe der Macht an eine zivile Regierung. Nicht aber an einen knapp 80-Jährigen, der schon einmal Ministerpräsident war, 3 Jahre lang unter dem gestürzten Präsidenten Mubarak. Gemeint ist Kamal el-Ghansouri, der gestern Abend vom obersten Militärrat als neuer Regierungschef ernannt wurde. Eine Entscheidung, die bei den Demonstranten auf dem Tahrirplatz Unverständnis hervorruft.
I don't have anything personal against the Prime Minister as a person, but I don't think that.
Ich habe persönlich nichts gegen den neuen Ministerpräsidenten, aber ich denke, er hat einfach nicht die Legitimierung der Revolutionäre. Ich glaube auch, dass er nicht in der Lage ist, das Land zusammenzuführen und die wirtschaftlichen sowie politischen Probleme zu lösen. Dem stimme ich zu, meinte ein anderer Demonstrant. Nur wer vom Volk bestätigt ist, kann auch was für dieses Land erreichen.
And has full authorities, can do good for this country.
Sie haben einen Dieb weggebracht und einen anderen Dieb ernannt, riefen die Protestierenden auf dem Tahrirplatz. Am Nachmittag äußerte sich der 78-jährige Ghansouri erstmals über seine anstehende Aufgabe. Der Militärrat habe ihn mit allen Vollmachten ausgestattet, um eine funktionierende Übergangsregierung zu bilden, sagte er, schränkte allerdings ein, dass er nicht glaube, das Kabinett bis zu den Wahlen präsentieren zu können. Die beginnen bereits am Montag.
Das letzte Wort in vielen wichtigen politischen Fragen hat in Marokko immer noch der König, auch wenn das Land seit der letzten Verfassungsänderung ein gutes Stück demokratischer geworden ist. Die Marokkaner haben heute ein neues Parlament gewählt. Die Wahl gilt als Test für diesen Reformkurs. Und die besten Chancen werden moderaten Islamisten eingeräumt, Alexander Göbel berichtet.
Marokkos Kommunikationsminister Khaled Nassiri ist schon von Berufswegen ein optimistischer Mensch. Am Abend der Parlamentswahl zieht er ein zufriedenes Resümee. Für uns war das zweifellos ein historischer Tag. Diese Wahl ist das Siegel auf der neuen Verfassung, die mit Marokkos Vergangenheit bricht und ein wichtiger Schritt ist in Richtung Demokratie. Wir werden ein neues Parlament haben, neue politische Köpfe, einen echten Generationswechsel. Und genau das brauchen wir in unserem Land. Die Parlamentswahl war ein Test für die neue Verfassung, die Anfang Juli bei einem Referendum mit großer Mehrheit angenommen wurde. König Mohammed VI. Gibt einen Teil seiner Macht ab und stärkt die Rolle des Parlaments. Außerdem muss er den Posten des Ministerpräsidenten künftig mit einem Vertreter der stärksten Fraktion besetzen. Neu ist auch, dass 90 der 395 Sitze für Frauen reserviert sind und 30 für Nachwuchsparlamentarier. Anerkennung kam bereits aus der Bundesrepublik. Außenminister Westerwelle ließ verlauten, die Wahl in Marokko sei im Zuge des arabischen Frühlings eine große Chance für das Land. Kopfschütteln dagegen bei Najib Chaouki von der auf Facebook organisierten Bewegung des 20. Februar. Er hält nichts von den Lobeshymnen auf Parlamentswahl und Verfassung. Die neue Verfassung garantiert keine echte Gewaltenteilung. Das System ist korrupt. Hunderte Aktivisten sitzen im Gefängnis. Viele wurden gefoltert. Und die Entourage des Palastes wacht darüber, dass sie Macht und Einfluss behält. Warum also wählen? Unser Leitspruch ist, ich boykottiere, also bin ich. Viele Marokkaner sind seit langem von den über 30 Parteien enttäuscht, die nun um die politische Macht ringen. Tatsächlich profitiert die oppositionelle Islamistenpartei für Gerechtigkeit und Entwicklung, kurz PJD, von der tiefen Parteienverdrossenheit der Marokkaner. Die Islamisten haben gute Chancen, stärkste Fraktion zu werden. Früher galt die PJD als reaktionär und nationalistisch, redete auf der Oppositionsbank nur über religiöse Themen wie das islamische Kopftuch und den Alkoholverkauf. Heute präsentiert sie sich als einzig echte Alternative, ganz so wie die Islamistenpartei Ennahda in Tunesien. Wenn die PJD nun stärkste Fraktion würde, müsste der König gemäß der neuen Verfassung einen Islamisten zum Regierungschef ernennen. Dann müsste die PJD eine Koalitionsregierung bilden.
Dressurnummern mit Elefanten, Bären oder sogar Nashörnern gehören zu den Attraktionen in vielen Zirkuszelten. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Der Bundesrat hat heute ein Haltungsverbot für bestimmte Wildtiere gefordert. Hauptgrund dafür ist der Tierschutz. Die Tiere würden im Zirkus unter schlimmen Bedingungen gehalten. Aus Berlin Stefan Als.
Keine Affen, keine Bären, keine Giraffen, Nashörner, Flusspferde und auch keine Elefanten. Wenn es nach den Bundesländern geht, müssen sich die Zirkusbetriebe in Deutschland bald von so mancher Attraktion trennen. Die Mehrheit im Bundesrat stimmte für den Antrag von Hamburg und Rheinland-Pfalz. Denn diese Tiere würden besonders unter den unnatürlichen Lebensbedingungen im Zirkus leiden. Für leuchtende Kinderaugen müssten dann Pferde, Clowns und Akrobaten sorgen. Ulrike Höfgen, Umweltministerin von Rheinland-Pfalz.
Auch Kinder können inzwischen sich gut informieren. Das ist doch inzwischen ein Image-Schaden auch für die Zirkusunternehmen, wenn die Manege zum Schauplatz von Tierquälerei und gestörten Tieren wird.
Schon 2003 hatte der Bundesrat einen ähnlichen Vorstoß gemacht. Die Bundesregierung hatte aber wegen verfassungsrechtlicher Bedenken abgelehnt. Stattdessen wurde 2008 länderübergreifend ein Zirkusregister eingeführt. Darin sollen Informationen gespeichert werden. Welcher Zirkus hat welche Tiere? Welche Genehmigungen oder auch Auflagen gibt es? Und wo sind Verstöße bekannt geworden? Das Register steckt aber noch in den Anfängen, sagte Gerd Müller, Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium.
Jetzt geht es darum, das Zirkusregister umzusetzen, strenge Haltungskontrollen zu beschreiben, festzulegen und durchzusetzen.
Ein Wildtierverbot sei ein Eingriff in die Grundrechte, in die Berufsfreiheit der Dompteure und in das Eigentumsrecht der Zirkusunternehmer, dem die Tiere gehören. Vor einem Verbot brauche es deshalb sichere Daten, die auch vor Gericht Bestand hätten. Jetzt seien erstmal die Länder in der Pflicht, sagte Müller, denn die hätten dem Bund noch gar nicht alle Daten geliefert. Die rheinland-pfälzische Ministerin widersprach sofort.
Was die Amtstierärzte berichtet haben, bietet ja, nun weiß Gott, genügend Anlass, um all die Bewertungen, die schon getroffen worden sind, zu bestätigen.
Immerhin ein kleines Zugeständnis machte der Staatssekretär. Wenn die Daten der Länder vorliegen, soll im Ministerium geprüft werden, ob das Zirkusregister als einzige Maßnahme ausreicht.
Sollten tierschutzgerechte Bedingungen nicht durchgesetzt werden können, dann kommt ein Verbot in Frage. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sage ich, es wäre schade, wenn es einen Zirkus gäbe ohne Elefanten.
Soweit der Bericht von Stefan Eils und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung als Podcast herunterladen im Internet unter unseren Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.